Hier ist wieder wie jeden zweiten Freitag im Monat die Kulturkritik München. Durch die Sendung führt sie Wolfram Freundschuh.
In der öffentlichen Diskussion steht derzeit vieles in Frage, vor allem auch das Banken- und Kreditsystem, die Kapitalwirtschaft und auch die Marktwirtschaft. Ich will daher diese Diskussion aufgreifen und auch von kulturkritischer Seite her bedenken. Deshalb beginne ich eine neue Reihe unter dem Thema Diskussionen rund ums Geld und beginne heute mit einer Diskussion der sogenannten Grenznutzentheorie und dem Geldwert, auf dem sie sich beruft. Deutschland geht es so gut wie lange nicht mehr, sagt man in den Medien. Und nach den Bilanzen des BIP, des Arbeitsmarkts und der Konsumanreizung stimmt das wohl auch für den Moment. Die Exportwirtschaft brummt, der Mittelstand hat wie immer auch nachgezogen und die Banken, sogar die Sozialkassen, machen hierzulande bis auf wenige Ausnahmen satte Gewinne. Das sei den Rettungsschirmen zu verdanken. Auch das mag großenteils stimmen, vermitteln sie doch durch hohe Kreditversprechungen auch einen mächtigen Rückhalt durch die Steuerzahler. Würden die Geldbesitzer nicht daran glauben können, dass alles zu ihrer Geldverwertung weiterhin taugt, so wäre längst alles zusammengebrochen, Geld wäre schlagartig abgezogen und die Folgen wären in Deutschland zumindest ähnlich wie in Griechenland, an das niemand mehr so recht glauben will. In Glaubensangelegenheiten hat sich die Rettung des Euro jedenfalls gelohnt und ist zum Modell einer unendlichen Rettungsbereitschaft geworden, die ihren Tribut durch Sparpakete kassiert. Man wird damit weitermachen, weil es sowas wie ein Geschäftsmodell ist, ein Kapitalgeschäft der führenden EU-Nationen mit den anderen weniger führenden, stattdessen zur Fügsamkeit verpflichteten Nationen. Deutschland verhält sich daher wie eine Bank. Kein Wunder, dass es auch regiert wie eine Bank und zum großen Teil auch schon von den Banken regiert wird, zumindest von deren Berater und Gutachter. Die Finanzkrise hat wie jede Krise eben auch ihre Kehrseite. Wer jetzt eine billige Währung haben kann, macht hohe Transferprofite auf dem Finanzmarkt und wer keine Kraft hierfür hat, geht zunehmend unter. Auch hier treibt sich fort, was den Kapitalismus ausmacht. Wer Geld besitzt, wird immer reicher, weil er sich immer mehr Produkte durch die Marktwirtschaft aneignen kann, die durch Geld bezahlt werden, deren Herkunft und Entstehung völlig gleichgültig ist, solange man dafür Geld übrig hat. Und wer kein Geld übrig hat, muss für andere arbeiten bis zur Erschöpfung, um wenigstens so viel zu erlangen, dass es zum Leben reicht. Es bleibt im Großen, wie es auch im Kleinen ist. Die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer. Während es der Marktwirtschaft in Deutschland momentan gut geht, geht es aber auch hier den meisten Menschen nicht wirklich besser, sondern eher schlecht. Ihre Lebensarbeitszeit wird länger, ihre Vorsorge geringer, ihre sozialen Beziehungen flüchtiger, ihre Städte und Gemeinden ärmer, ihr Lebensstandard und ihre Gesundheit schlechter. Was die Wirtschaftslehren in den Universitäten sich aus der Marktwirtschaft versprechen, wird von deren Wirklichkeit schon seit vielen Jahren täglich widerlegt. Es zeigt sich, dass das Funktionieren der Märkte nicht viel über die Lebens- und Einkommensverhältnisse der Menschen wirklich aussagt. In ihrer Statistik kann vieles gut erscheinen, sofern es nur allgemein beschrieben und wissenschaftlich aufgeklärt wird. Doch die gegenwärtige Geschichte zeigt zugleich eine Wirtschaftsmacht, die äußerst hinterhältig auftreten kann und die deshalb weniger mit Gebrauchsgütern als mit Geldanlagen aller Art, mit Terminen, Versicherungen, Renten usw. so hantiert. Die Volkswirtschaft versagt in allen bekannten Erklärungsmustern, weil sie seit über 30 Jahren wieder darauf gesetzt hatte, dass Geld und die Spekulation mit Geld zum allgemeinen Wohlstand der Marktwirtschaft führen würde. Nun steht ihr ganzes System, ihr Denkgebäude und ihre Prognosen und ihre realen Wertverhältnisse wieder mal vor dem Kollaps, der doch gerade mit ihr zu verhindern gewesen sein sollte. Die gegenwärtige Krise des Finanzsystems ist daher nicht nur eine Krise der Marktwirtschaft und nicht nur eine Krise des Kapitalismus und nicht nur eine Krise der kulturellen Beziehungen, sie ist auch eine Krise der Theorien zur politischen Ökonomie. In ihrer Beratungsfunktion für die politische Klasse offenbart sich eine Unfähigkeit, noch irgendeine adäquate Handlungsmöglichkeit zur Blockade eines international feudalisierenden Kapitals aufzuzeigen. Das bringt die Nationalstaaten ins Trudeln und Staatsbankrotte, was bisher undenkbar war, stehen auf der Tagesordnung. Die Appelle an die Regierungen, per Gesetz oder Verweigerung sich der Macht des Kapitals entgegenzustellen, die Gier des Finanzkapitals zu stoppen und den Markt durch neue Regelungen wieder zu disziplinieren, werden durch abergläubisches Verhalten beantwortet, um noch Regierungsfähigkeit vorzugaukeln. Aber die Entwicklung zeigt, dass hier tiefer liegende Kräfte am Wirken sind, die weder durch Sparpakete noch Rettungsschirme aufzuhalten sind, die immer noch der alten Devise der Volkswirtschaftslehre folgen, dass durch Geldzufuhr und Straffung jede Krise zu beheben sei. Geld ist der Springpunkt der kapitalistischen Produktionsweise und das Thema zeigt sich nun auch wieder als Springpunkt in der Kritik der politischen Ökonomie, nachdem die neokonservativen Ökonomen das Scheitern ihrer Grenznutzentheorie eingestehen mussten. Auch ist vielen Menschen deutlich geworden, dass ihre Vorstellungen von Geld als pures Zahlungsmittel schon durch den Umgang mit Staatsverschuldungen und Rettungspaketen widerlegt sind. Der Glaube, dass nur Geld aufgetrieben und auf den Markt geworfen werden müsse, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, muss der Einsicht in eine bange Realität und Zukunft weichen.
Lora München auf der 92.4 von 17 bis 24 Uhr.
Hey, dass die Welt verrückt ist, das weiß ich genau, das sehe ich jeden Abend in der Tagesschau.
Bleiberecht für alle und zwar auf Dauer.
Seit 33 Jahren bringen wir, die Uhlenspiegeldruck GmbH, Farbe aufs Papier. Wir produzieren bibliophile Werksausgaben und kultige Broschüren, langfristig geplante Buchausgaben oder eng terminierte Zeitschriften, hochwertige Kunstdrucke und eilige Programmhefte, eben alles, was in einer modernen Druckerei hergestellt werden kann. Ihre Drucksachen werden bei uns ohne Chemie und ohne klimaschädliche Zusatzstoffe absolut klimaneutral hergestellt. Mehr Informationen unter www.uhlenspiegeldruck.de oder Telefon 08157 997590.
Über die Grenzen der Nützlichkeit hinaus. Das wirtschaftspolitische Credo der Neoliberalen war die Behauptung, dass Geld auch Geld produzieren könne, dass die Finanzwirtschaft also Geld als Produkt liefern könne, so wie die Automobilindustrie Autos liefert. Vor allem die Finanzmärkte seien die Produktivkraft der Zukunft, weil sie am effektivsten wirtschaften würden, Geld aus dem unendlichen Jungbrunnen der Vermögenden gewinnen, das alle Ressourcen optimal ausschöpft und in Sekundenbruchteilen handeln kann. Geld gab es ja schon lange mehr als genug und weil es sich auf dem Finanzmarkt oft perspektivlos rumtrieb, wenn es nicht mehr durch Investitionen abgefragt wurde, machte man die Börse zunehmend zu einer Wettagentur, zur Lotterie auf Aktienpakete und andere Kreditiersysteme. Dort war mehr zu holen, weil Geldwerte nicht mehr als verfügbare Geldmenge eingesetzt, sondern als Buchungsoptionen spekuliert wurde, durch Kreditversicherungen gedeckt und durch Währungsdifferenzen auf den Devisenmärkten abgefedert wurden. Kredite wurden selbst zur Währungsspekulation und konnten durch geschickte Finanztechniken die Reserven ganzer Länder einsacken. Ganze Länder gingen in den Ruin, Regierungen beugten sich der Finanzmacht, Infrastrukturen und Kommunaleinrichtungen wurden privatisiert und Ratingagenturen zu den tragenden Sterndeutern der Märkte. Das Maß ihrer Zahlungsfähigkeit wurde zu einem mörderischen Maß ihrer Existenzberechtigung. Die Weltherrschaft der Geldkredite war nicht neu erfunden worden und auch nicht wie ein schlechter Gedanke oder ein böser Traum zur Welt gekommen. Sie ist die Stringenz einer Logik des Geldes, das unter der Bedingung einer zunehmenden Automation der Produktionsmittel immer mehr reinen Mehrwert produzierte, der immer weniger in die Warenproduktion zurücktransferiert werden konnte. Die Geldmenge, die diesen Wert darstellte, hatte sich von der realen Preisbildung der Technologie- und Arbeitswelt so weit abgelöst, dass Geld verwettet wurde, um es überhaupt noch zur Anwendung und Geldanlage zu bringen. Zudem lösten sich viele Nachteile der Konkurrenz dadurch auf, dass man sich mit überschüssigen Geldmengen am Produktionswert des Konkurrenten beteiligte, seinen Wert mit abschöpfte, sobald der eigene Betriebswert im Schwinden war. Im Prinzip ging die Konkurrenz gegen Null, je mehr die Kapitale sich gegenseitig finanzierten. Monopole, das war gestern. Heute sind es transnationale Konzerne, die sich auf Finanzmärkten die Hand reichen, über weit mehr Geld verfügen als die Nationalstaaten und eigene Banksysteme errichtet haben, in denen oft nicht mehr zu erkennen war, welches Geld überhaupt real und welches de facto nur noch wertlos war. Die knallharten Optionen der Spekulanten um Geldhandelsprofite wurde zum Glücksspiel auf dem Parkett einer sogenannten Finanzindustrie, und der Gewinn von Geldmengen in ungeheuerlichem Ausmaß wurde zum Beleg für die Leichtigkeit des Seins einer Spezies, für die eine Gesellschaft nur darin bewertet wurde, wie sie zur Geldabschöpfung taugt. Geschöpft wurde bis zur Erschöpfung. Und das ist bis heute so, denn der ideelle Gesamtkapitalist ist nicht mehr der Nationalstaat, sondern die vereinte Macht der Finanzindustrie, die ganz nach den Regeln der Wertabschöpfung funktioniert und die Bankgeschäfte des Geldhandelskapitals weltweit bestimmt. In deren Ödnis lebt man fröhlich in der Trance eines Glücksspielers und hat wenigstens den Spaß, den man mit seiner Wette hat. No risk, no fun, das klingt doch irgendwie fröhlich, wenn auch ziemlich verkrampft. Fröhlich ist allerdings nicht das Leben der Menschen, die nicht nur für den Mehrwert arbeiten müssen, sondern auch noch die Last der Krisen auferlegt bekommen, wenn das Geld seinen Wert zu verlieren droht und durch Staatsverschuldung aufgewertet werden oder wenn zur Bankenrettung ihr Lohn per Steuerlast direkt aus ihrer Tasche gezogen wird. Aufgeplatzte Wertblasen erzeugten neue Krisen, denen durch immer absurdere Kreditierungen begegnet wird. So zum Beispiel bei der Immobilienkrise in den USA oder durch Kredite an vorindustrielle Gesellschaften wie Griechenland, Estland oder Portugal. Aus jedem Loch, in welchem produzierte Werte verschwanden, erwuchs eine erneute Spekulation, weil das Verlorene bei jedem Glücksspiel der Nährboden für die Hoffnung auf ein neues Spiel war, auf einen New Deal eben. Das ist ein Begriff aus dem Kartenspiel um Geld und meint neu mischen, neues Glück, neues Spiel. So hatte ihn schon 1930 Franklin D. Roosevelt eingeführt. Wenn das Spiel vorbei ist, gibt es aber nur für das Kapital immer wieder ein neues Spiel. Für die Maloche bleibt alles beim Alten, wenn man Glück hat. Doch inzwischen geht hier die Spirale auch ziemlich steil nach unten. Es ist schließlich schon überall auf diesem Globus augenfällig geworden, dass Arme immer ärmer und Reicher immer reicher werden. Reiche besitzen eben meist mehr Geld als Arme und Geld muss irgendwelche Eigenschaften haben, die sie immer reicher werden lassen. Auch das ist alt. Wäre ich nicht arm, wärst du nicht reich, ließ Bertolt Brecht den armen Mann sagen, der gar nicht anders kann, als Reichen zu mehr Reichtum zu verhelfen. Soll er damit nicht einfach mal aufhören, für eine gerechtere Welt tätig werden? Was bindet die Menschen so sehr an diese öffentliche Schmach, dass sie immer wieder mitmachen, sich damit trösten, dass es anderen noch schlechter geht und dass es ihnen selbst schlechter gehen könnte, wenn sie sich aus ihrer Ohnmacht zu befreien versuchen? Warum hat ihre Emanzipation noch nicht stattgefunden? Warum sind die bisherigen Versuche in der Gewalt verkommen, die sie bekämpfen wollten? Geht es vielleicht einfacher mit Moral und Nächstenliebe? Reicht es, wenn dem Reichen genommen wird, was der Arme bekommen sollte? Sind die Tarifkämpfe und die staatlichen Eingriffe oder die Steuern hinreichende Mittel, um Gerechtigkeit der Geldverhältnisse herzustellen? Warum ist noch kein dauerhafter Wohlstand erreicht, wenn das doch schon seit Jahrhunderten das erklärte Ziel des Kapitalismus selbst ist? Dessen Geschichte ist schon alt und wiederholt sich auch immer wieder, weil sich das Hamsterrad der Geldverwertung noch immer dreht, das nichts anderes ist als die sich selbst unendlich bestimmende, also verselbstständigte Wertverwertung. Es ist eigentlich die Sache der Wissenschaft, die Probleme damit zu erklären und Auswege zu finden, damit Anspruch und Wirklichkeit nicht in einem dermaß absurden Gegensatz fortbestehen. Doch die Frage, wie sich denn Wert überhaupt verwerten kann, wurde in dieser Form nur von Karl Marx gestellt. Und das ist ja eigentlich die Frage, was Wert überhaupt ist, wie er entsteht und wie er sich in der Preisbildung der Löhne und der Produkte, also dem, was heute Realökonomie heißt, verhält. Wie Preise gebildet werden und wodurch ihr Wert bemessen ist, suchen seit dem 18. Jahrhundert zwei theoretische Stränge zu beantworten, die Grenznutzentheorie und die Arbeitswerttheorie. Es soll heute darum gehen, Ihre Diskussion zu analysieren.
Kuppellied. Ach, man sagt, des roten Mondes Anblick auf dem Wasser macht die Mädchen schwach. Und man spricht von eines Mannes Schönheit, der ein Weib verfiel, dass ich nicht lach, wo ich Liebe sah und schwache Knie, war's beim Anblick von Marie. Und das ist sehr bemerkenswert. Gute Mädchen lieben nie einen Herrn, der nichts verzehrt. Doch sie können ihn nicht lieben, wenn man ihnen was verehrt. Und der Grund ist, Geld macht sinnlich, wie uns die Erfahrung lehrt. Und der Grund ist, Geld macht sinnlich, wie uns die Erfahrung lehrt. Ach, was soll des roten Mondes Anblick auf dem Wasser, wenn der Zaster fehlt? Und was soll da eines Mannes oder Weibes Schönheit, wenn man knapp ist und es sich verhehlt? Wo ich Liebe sah und schwache Knie, war's beim Anblick von Marie. Und das ist sehr bemerkenswert. Wie soll er und wie soll sie sehnsuchtsvoll und unbeschwert auf den leeren Magen lieben? Nein, mein Freund, das ist verkehrt. Fraß macht warm und Geld macht sinnlich, wie uns die Erfahrung lehrt. Fraß macht warm und Geld macht sinnlich, wie uns die Erfahrung lehrt.
Die Grenznutzentheorie geht im Unterschied zur Arbeitswerttheorie davon aus, dass sich der Wert einer Ware nach der Einschätzung der Individuen, der Nachfrage nach Waren im Verhältnis zu den Angeboten sich ermittelt, dass er also aus dem Handel der marktwirtschaftlich auftretenden Subjekte an der Frage, ob sie dieses oder lieber jenes kaufen wollen, sich bemisst. Der Wert ergibt sich demnach aus den Angeboten als Preis der gekauften Waren durch die rein subjektive Bewertung, die sich aus der Nützlichkeit ergeben soll, welche die Sachen, die als Waren auf dem Markt sind, für die Individuen haben. Sie entstand im Sinne der Aufklärung der Theorie einer wirtschaftlichen Rationalität der Nützlichkeit. Wirtschaftlich verstanden ist der Nutzen nach dem Begründer dieser Theorie Jeremy Bentham die Eigenschaft aller Fähigkeiten eines Guts, die Bedürfnisse eines Wirtschaftssubjektes zu befriedigen. Es war die vorherrschende These der klassischen Wirtschaftslehre im 18. Jahrhundert. Als Basis der neoklassischen Werttheorie der Neoliberalen war sie wieder modern geworden. Demnach bestimme auch heute wieder der individuelle Nutzenkalkül den Tauschwert, und zwar dergestalt, dass je höher der Nutzen eingeschätzt wird, desto höher der vom Wirtschaftssubjekt akzeptierte Tauschwert des Guts angenommen werden kann und umgekehrt. Das klingt einfach, die Dinge seien eben so viel wert, wie sie auch Gebrauchswert haben. Nach der Grenznutzentheorie ermittelt sich dessen Marktwert also aus dem Verhältnis von Angebot und Nachfrage, aus der Spannweite zwischen dem Preis, der bei größtmöglichem Nutzen bezahlt wird, und dem Preis, der für einen Nutzen gerade noch bezahlt wird, über dessen Grenze hinweg also ein Produkt keine Marktchance mehr hat. Die Grenznutzentheorie ist demnach eine volkswirtschaftliche Theorie, die davon ausgeht, dass die Waren nicht aus dem Tauschverhältnis von Produkten, sondern aus dem Tauschbedürfnis heraus ihre Preise beziehen würden, dass also das Tauschsubjekt unmittelbar durch sein Verlangen nach Konsum den Preis der Waren bestimmen würde. Demnach wäre Geld selbst der Wert für die Produktion, nicht eine Wertgestalt des Gebrauchswerts, sondern selbst der Werterzeuger, also auch wirklicher Motor der Produktion schlechthin, wie es ja auch dem Kapital erscheint. Geld setze eben die Dinge so ins Verhältnis, dass es eigentlich nur Gewinner geben kann, weil etwas so lange produziert wird, wie von vielen Menschen gebraucht wird, und es entstünde also eine marktbereinigende Überproduktionskrise, wenn nicht mehr gebraucht wird, was zu viel ist. Deshalb entstünde der Mehrwert auch aus dem Bedürfnis der Menschen, wenn sie für einen optimalen Nutzen arbeiten und daraus auch immer einen positiven Profit ziehen, wenn ihre Produktion der Nachfrage optimal entspricht. Profit sei also so natürlich, wie ihre Bedürfnisse es sind, und wenn der wuchert, dann weil sie wuchern. Alles wird so begriffen, wie es ja subjektiv auch erscheint. Der Kapitalismus ist damit als eine Oase der rechtschaffenden Subjekte aufgefasst, die nur hier und da daran leiden, dass sie übervorteilt werden oder ihren Bedarf überschätzen oder nicht genau wissen, was sie wollen. Alles Mängel, die zu beheben sind, wenn die Politik das auch entsprechend regelt. Der für alle positive Profit ist der Kern dieser Glaubenslehre. James Stoyart hatte sie im Jahre 1805 so formuliert. Positiver Profit bedeutet für niemanden einen Verlust. Er entspringt aus einer Vermehrung der Arbeit, Industrie oder Geschicklichkeit und hat den Effekt, den gesellschaftlichen Reichtum zu vermehren oder anzuschwellen. Nach dieser Auffassung ist Geldschöpfung unmittelbar auch Wertschöpfung, nicht Wertaneignung. Die Arbeit nicht Lohnarbeit zum blanken Lebenserhalt in einer geldmächtigen Gesellschaft, sondern Dienst am Gemeinwohl, Beitrag zum allgemein gegenwärtigen Gebrauchswert der Dinge für die Menschen und ihre Gesellschaft. Geld gilt lediglich als das Regulativ der Marktverhältnisse zu aller Menschen Vorteil. Wenn dennoch etwas aus dem Ruder läuft, dann sei das nicht das Problem des Marktes selbst, sondern eines der Politik, die Gesetze machen und verfolgen muss, die dem Gemeinwohl auch als Regelwerk über Recht und Pflicht des Bürgers in dieser Gesellschaft dienlich sein soll. Und so verstehen sich ja auch die Politikerinnen und Politiker in den Parlamenten der bürgerlichen Gesellschaft bis heute. Ihre vornehmste Aufgabe sei es, den Kapitalismus gegen Missbrauch und Unterdrückung zu verteidigen und seine gemeinwohlbildende Kraft zu unterstützen. Jeder anständige Politiker würde deshalb auch gerne die Gier der Banken und Versicherungen bändigen und behauptet gerne, dass er oder sie das auch kann. Es ist das alte Lied der Gerechten gegen das Unrecht, welches böse Menschen einer an und für sich wunderbaren Wirtschaftsweise zufügen. Doch die Schere zwischen Arm und Reich ging trotz ihrer Appelle und Gesetze und Verordnungen immer weiter auseinander, der gesellschaftliche Reichtum geriet wie seit jeher zu einem größeren Teil immer in die Hände derer, die schon mehr davon besaßen und über die verfügen konnten, die wenig oder nichts hatten. Die Beziehung zur Reichtumsbildung und Wertschöpfung war so offenbar nicht wirklich zu klären, im Gegenteil. Je mehr die Reichen politisch diszipliniert wurden, desto mehr reduzierte sich auch die Produktion durch Kapitalflucht oder invalider Marktrepräsentanz. Um auf den Märkten mitzuhalten, müsste immer billiger produziert werden, um immer mehr Produkte dort abzusetzen und immer effektivere Technologien einzusetzen. Dies alles aber ließ sich kaum mit der Grenznutzentheorie beantworten, die ja den Profit dann gegen Null schwinden sehen müsste. Doch genau das darf im Kapitalismus nicht passieren. Und tatsächlich regelt sich vor allem dieses im Geldwert, der zwar zwischen Angebot und Nachfrage sich darstellt, letztlich aber nicht Produkt, sondern Produktionswert ist, Wert der Arbeit, durch welche die Waren entstehen. Auf dem Markt geht es eben nicht nur um das Austauschen von Sache gegen Sache, nicht um Naturalien, die sich nach ihrem natürlichen Wert für das Bedürfnis der Menschen ins Verhältnis setzen lassen. Das Problem ist das Geld, mit dem dieser Wert bezahlt werden soll, zumindest also eine Zahl, die den Gebrauchswert als Preis zu quantifizieren hat. Geld stellt außerdem nicht nur eine Sache dar, sondern ein ganzes Lebensverhältnis der Menschen, die ihre Besitztümer austauschen. Es mag dem viel bringen, der es besitzt, aber auch dem alles abverlangen, der nichts hat. Der Geldwert gründet auf Besitz und so steht der Macht des Geldes auch immer Ohnmacht gegenüber. Von daher kann Geld nicht gerecht sein. Als Zahlungsmittel bei einem Verkauf ist es etwas anderes, als es als Kaufmittel für den Einkauf ist. Während es als Zahlungsmittel nur Wertgestalt der Gebrauchswerte für einzelne bestimmte Dinge sein kann, stellt es für den Geldbesitzer als ein allgemeines Kaufmittel einen Allgemeinbesitz dar, der sich zum Eintausch für jedweden Erwerb von Dingen eignet, die das Wertquantum in seinen Händen bekommen hat. Solcher Nutzen ist grenzenlos und kann keinen Preis beschränken, also auch nicht im Sinne einer Grenznutzentheorie funktionieren.
Und was bekam des Soldatenweib?
Und was bekam des Soldatenweib aus der alten Hauptstadt Bra? Aus Prag bekam sie die Stöckelschuh, einen Gruß und dazu die Stöckelschuh. Das bekam sie aus der Hauptstadt Prag. Und was bekam der Soldatenweib aus Warschau am Weichselstrand? Aus Warschau bekam sie das leinene Hemd, so bunt und so fremd, ein polnisches Hemd. Das bekam sie vom Weichselstrand. Und was bekam der Soldatenweib aus Oslo über dem Sund? Aus Oslo bekam sie das Kräglein aus Pelz, hoffentlich gefällt's das Kräglein aus Pelz. Das bekam sie aus Oslo am Sund. Und was bekam der Soldatenweib aus dem reichen Rotterdam? Aus Rotterdam bekam sie den Hut und der steht ihr so gut, der holländische Hut. Den bekam sie aus Rotterdam. Und was bekam der Soldatenweib aus Brüssel im belgischen Land? Aus Brüssel bekam sie die seltenen Spitzen, ach die zu besitzen, so seltene Spitzen. Die bekam sie aus belgischem Land. Und was bekam der Soldatenweib aus der Lichterstadt Paris? Aus Paris bekam sie das seidene Kleid zu der Nachbarin, das seidene Kleid. Das bekam sie aus der Stadt Paris. Und was bekam des Soldatenweib aus dem weiten Russland? Aus Russland bekam sie den Witwenschleier, zur Totenfeier den Witwenschleier. Das bekam sie aus Russland.
Geld, das Kaufmittel schlechthin. Nach der Grenznutzentheorie dient Geld alleine als Vorschuss für den Kauf, als Kaufmittel, um einkaufen zu können, um also zum Kauf zu animieren, mit dem dann auch Profit zu machen ist. Von daher bedürfe es einer vorgeschossenen Geldmenge, die jeder Staat einfach nur zur Verfügung stellen müsse. Er wird hiernach also als eine Art Geldpresse verstanden, die eine staatlich ermittelte Geldmenge produziert, um sie in das Kreditsystem der Nationalbanken einzugeben, die diesen Vorschuss wiederum gegen Schuldanerkenntnis an die Bürger ausgeben. Der Staat selbst wird damit zum Geldverteiler, der die Geldgeschäfte ankurbelt, indem er Kaufmittel zu einem Leitzins ausgibt, also mit dem Gebot, mindestens so und so viel Geld zusätzlich erwerben zu müssen, um dem Wert zu entsprechen, den es nach gegenwärtiger durchschnittlicher Profitrate mindestens in seiner Laufzeit auch zukünftig haben muss. Die Landesbanken, Geschäftsbanken und Privatbanken kaufen also dieses Geld, um es als Kaufmittel zu handeln und Profite aus Zinsgewinnen zu ziehen, die von denen bezahlt werden, die damit wirtschaften und sich Gelderträge über der entsprechenden Profitrate versprechen, um Geld zu verdienen. Das können sie aber wiederum nur, indem sie Werte schaffen, die durch die Arbeit von Menschen erzeugt werden. Und die gehen zur Arbeit, weil sie damit ihren Selbsterhalt sichern, sich also mit Lohn am Leben halten müssen. Von daher macht das allgemein gehandelte Geld als Kaufmittel jeden erstmal zu einem Schuldner, der es verdienen muss, der eine, um die Zinsen zu zahlen, die das Geld kostet, der andere, weil er Lebensmittel nötig hat und sich durch Lohnarbeit diese erwerben muss. Um also seinem Bedürfnis nach Lebensmitteln nachzugehen, muss er Geld erwerben, das irgendwie und irgendwo auch zur Produktion von Lebensmitteln von einem Geldbesitzer verwendet wird, damit der seine Profite damit auf dem Markt machen kann. Doch wessen Wert ist der Wert, den dieses Geld hat? Geld für sich genommen ist als bloßes Kaufmittel, das als dieses immer nur zurückgewonnen werden kann, indem es als Zahlungsmittel verwendet wird. Indem jemand Geld als Zahlungsmittel verwendet, um seine Lebensmittel zu erstehen, erkennt er zugleich ein Schuldverhältnis an, das im Kaufmittelgeld als Geldschuld zirkuliert und macht sich nur durch diese Schuldanerkenntnis gesellschaftlich gültig. Er kann sich nur sozialisieren, indem er diese Schuld anerkennt, eben weil und solange er keine andere Möglichkeit findet, sich am Leben zu halten. Wenn man will, kann man von daher natürlich auch Geld selbst als Produktionsmittel auffassen, das dazu dient, Wirtschaftsprozesse in Gang zu setzen, um dann auf die Erfolge zu warten, die den Markt wiederum fortbewegen. Und davon gehen eben die Wirtschaftstheoretiker der Volkswirtschaft auch aus. Wenn man den Finanzexperten Dirk Müller hört, der sich inzwischen durchaus kritisch zur Globalisierung des Kapitals gibt und viel Verständnis gegen ungerechte Geldverteilung äußert, dann ist die Sache mit der Marktwirtschaft doch klar. Sie ist nur in die falschen Hände geraten, aber sie scheint ihm immer noch jeder anderen Wirtschaftsweise überlegen zu sein. Sie beruhe nämlich auf einem Vorschuss, der Geld auf den Markt bringt, mit dem Waren eingekauft werden, die weitere Produktionen nach sich ziehen und weiteres Geld erwirtschaften und damit den Markt wieder stabilisieren würden. Kapitalismus sei immerhin ein Kreditsystem, das allen eine Chance geben würde, aus seinem Leben das Beste zu machen. Gerade weil Geld die Werte wachsen lässt, kann es manchmal ja auch daneben gehen. Damit spricht er aus, was alle Ökonomen denken und womit sie auch die politische Klasse beraten. Aber für das Finanzkapital ist Geld nur das Mittel einer permanenten Markterweiterung und das kann nicht unendlich funktionieren, weil mit wachsender Produktivität es immer schwerer wird, den schwindenden Wert der Arbeit in den Geldwerten zu adaptieren, der sich in den Produktpreisen mitteilt und durch höhere Löhne ausgeglichen werden müsste, wenn der Wert weiter wachsen soll. Und weil das nicht geht, kommt immer wieder das heraus, was man schon kennt. Geld vorschießen, Gürtel enger schnallen und schon wieder werden Waren auf dem Markt sein, die man ja immerhin kaufen muss, um nicht zu verhungern. Nur, diese Waren erbringen keinen Mehrwert, oft nicht mal Steuern, geschweige denn Schuldentilgung. Das Wachstum der Durchschnittsprofitrate kann letztlich nur durch Marktausdehnung gelingen, vorübergehend aber auch durch technologischen Fortschritt, am besten, wenn beides zusammengeht und dieser auch zum Exportschlager wird. In den letzten Jahrzehnten war die Grenznutzentheorie als Grundlage des Neoliberalismus politisch maßgeblich. Sie bot die Grundlage für den Glauben an das völlig verselbstständigte Kreditsystem des Finanzmarktes, weil es zuließ, Geld als völlig unabhängiges Zahlungsmittel anzusehen, das aus jedem beliebigen Geldvorschuss etwas machen kann. Jeder Nutzen lässt sich in dem Maß verwerten, wie er nachgefragt wird, ohne dass auf realwirtschaftliche Abläufe oder auf die Grundlagen des gesellschaftlichen Stoffwechsels Rücksicht genommen werden müsste. Jedes Verhältnis, jedes Land könne auf diese Weise wachsen, wenn man ihm nur Geld zuführt, damit bezahlt und also auch für nützliche Dinge gearbeitet werden kann. Wie total das scheitern kann, ist nicht nur an Griechenland zu erkennen. Verfolgt man die Geschichte der letzten 200 Jahre, so zeigt sich im Zyklus der Krisen und der sie oft begleitenden Kriege, dass sich die Geschichte immer in derselben Logik ereignet hat. Beim Nachdenken über die Eurokrise kam dann immerhin auch unter den Volkswirtschaftern es zum Nachdenken über die Grenznutzentheorie. Allerdings fielen sie damit als Berater der Regierungen teilweise aus und bekannten sich orientierungslos. Und seit die Erfolge des Kreditsystems der Nationalbanken und Finanzmärkte ausblieben, wurde die Grenznutzentheorie auch von vielen Seiten her, vor allem aus der Praxis heraus, wieder in Frage gestellt. Immer mehr Menschen distanzieren sich daher auch zunehmend von ihrem Glauben an das unendliche Kreditsystem und verweigern ihm ihre Stimme. Viele Politiker und Wissenschaftler ziehen inzwischen auch wieder die ganze Grenznutzentheorie in Zweifel. Für die Expertisen ist hier ein wissenschaftliches Vakuum entstanden, das sich auch politisch in wirren Einfällen darstellt. Die Politik dreht sich im Kreis und schindet nur noch Zeit. Hiergegen steht nach wie vor die große andere theoretische Denkrichtung, welche die Preisbildung aus einer Arbeitswerttheorie ableitet, der Theorie, dass Geld seinen Wert nicht aus dem Markt bezieht, sondern aus der Arbeit, die im Durchschnitt der Warenpreise vergegenwärtigt wird.
Salomon Song. Ihr sagt den weisen Salomon, ihr wisst, was aus ihm wird. Dem Mann war alles sonnenklar, er verfluchte die Stunde seiner Geburt und sah, dass alles eitel war.
und weiß war Salomon, und seht, da war es noch nicht Nacht, da sah die Welt die Folgen schon, die Weisheit hatte ihn so weit gebracht. Beneidenswert, wer frei davon. Ihr saht den kühnen Cäsar dann, ihr wisst, was aus ihm wurd. Der saß wie ein Gott auf dem Altar und wurde ermordet, wie ihr erfuhrt, und zwar, als er am größten war. Wie schrie der laut, ach du, mein Sohn, und seht, da war es noch nicht Nacht, da sah die Welt die Folgen schon, die Kühnheit hatte ihn so weit gebracht. Beneidenswert, wer frei davon. Ihr seht, ihr ordentliche Leut, haltend die 10 Gebot. Es hat uns bisher nichts genützt, ihr, die am warmen Ofen sitzt, helft lindern unsere große Not. Wie kreuzbrav waren wir doch schon, und seht, da war es noch nicht Nacht, da sah die Welt die Folgen schon, die Gottesfurcht hat uns so weit gebracht. Beneidenswert, wer frei davon.
Das Wertproblem. Die Frage zwischen Grenznutzentheorie und Arbeitswerttheorie ist die Frage, was macht den Wert aus, der so zentral für eine Geldtheorie ist? Was ist seine gesellschaftliche Substanz? Ist es der Nutzen oder sein Preis, das Bedürfnis oder die Arbeit, das wirkliche Leben oder das Geld, was seine Geschichte bestimmt, was ihren Fortschritt ausmacht? Es ist eigentlich eine philosophische Frage, die von Karl Marx nur in ihrer bloßen Negation beantwortet wurde. Geschichte ist die Lebenspraxis der Menschen, ihr wechselseitiges Wirken, das Verhalten in ihrer Gesellschaft als gesellschaftliches Verhältnis, in dem Bedürfnis und Arbeit denselben Lebensinhalt haben müsste, also zusammengehören. Doch dieses Verhältnis ist noch nicht konkret, solange es keine gesellschaftliche Wirklichkeit in der Beziehung bei der Bildung von Arbeit und Bedürfnis gibt. Es ist noch kein wirkliches Verhältnis, solange es nur in ihrem Wert fortschreiten kann, nur Wertwachstum ist, das sich nicht nur jenseits der Gesellschaft durch Aufzehrung ihrer Lebensverhältnisse entwickelt, sondern sich auch gegen Menschen und Natur dieser Gesellschaft stellt. Es ist die Trennung selbst, die solche Geschichte bestimmt, die Trennung der Arbeit von den Bedürfnissen der Individuen von ihrer Gesellschaft und dem Inhalt der Arbeit und ihrer ökonomischen Form. Geld ist die Brücke, um die Schluchten zu überwinden, um die Trennungen zu versöhnen, die Konkurrenten zu vereinen. Doch es ist auch die Falle, sich immer tiefer zu trennen, sich auf der Seite zu verselbstständigen, auf der man gelandet ist und welche die Konkurrenz zum Elixier der Geldmächtigkeit werden lässt. Was die Gesellschaft zerstört, ist die gestörte Vermittlung der Menschen, vertiefte Armut und verabsolutierter Reichtum. Die vielen, die auf wirtschaftlichen Ausgleich, auf wirtschaftliche Demokratie hoffen, werden aufgehalten von den wenigen, die fast alles besitzen, wofür sie arbeiten müssen. Geld ist als absolute Wertform nur die Form des Besitzes von gesellschaftlich abgetrennten Gütern, von einem Reichtum an Privateigentum, der nur als Wertbestand hat, sodass alle Bedürfnisse und Arbeiten der Menschen hierfür dienlich sein, sich ihm unterordnen müssen. Alles Konkrete unterliegt seiner Abstraktionsmacht. Geld ist die Form, worin die sinnlichen Beziehungen der Menschen untergehen und in ihrer Aufhebung vergesellschaftet werden zu einer bloßen Abstraktion. Gesellschaft wird zu einer abstrakten Gesellschaft, zu einem Lebenszusammenhang, der nur dazu dient, Geld zu machen. Arbeit wird zur abstraktmenschlichen Arbeit, die nur ihre Verwertung befördert, den Wert produziert, das Wertwachstum erzeugt, durch das sie immer mehr beherrscht wird. Und Kultur wird zum abstraktmenschlichen Sinn, zu einer Naturalform, deren Inhalt aufgebraucht wird, nur um Geld zu vermehren, ohne dass es für die Menschen Sinn haben kann. Der Nutzen ist eine wirtschaftliche Kategorie, die durch den Geldwert nicht dargestellt, sondern in Wahrheit aufgehoben wird, weil der einzige Nutzen für das Geld der Kauf sein kann. Der Grenznutzen kann Wert überhaupt nur so weit darstellen, wie er abstrakt allgemeinen Nutzen, den Nutzen des Tauschverhältnisses selbst darstellt. Und dabei greift dieser immer schon über die Grenzen des wirklich Nützlichen hinaus, weil mit Geld nicht nur der Nutzen bezahlt, sondern auch seine Verwertung bestimmt wird. Da jede Theorie eine Aussage über ihren allgemeinen Zusammenhang machen will, muss sie auch das allgemeine Wesen ihrer Kategorien kennen. Die Grenznutzentheorie ist innertheoretisch daran gescheitert, dass es keinen allgemeinen Nutzen geben kann, der sich quantitativ ermitteln lässt. Der Wert der Waren kann sich daher auch nicht aus ihr bestimmen lassen. Dennoch zeigt sie ein Problem der Wertbestimmung auf, das daraus resultiert, dass die Waren augenfällig auf dem Markt Preise tragen, die natürlich unterstellen, dass sie damit auch gekauft werden können, dass sie also immer irgendwie preiswert sein müssen. So regelt Angebot und Nachfrage als Grenzen der Preiswertigkeit, was überhaupt auf dem Markt ist. Doch das Quantum der Preise bestimmt sich aus dem Quantum der vorhandenen Produkte schlechthin, bevor sie sich aneinander durch ihre unterschiedlichen Gebrauchswerte relativieren. Subjektiv wird sich jeder fragen, ob er heute noch dieses oder sich jenes leisten kann, wenn er so und so viel Geld in der Lohntüte hat. Der Preis seiner Arbeitskraft relativiert also jeden Einkaufspreis an Lebensmitteln und bestimmt somit auch, was nachgefragt wird und überhaupt ein Preisschild bekommen kann. Und damit ist die wesentliche Bestimmung der Preise der Preis der Aufwendungen, die zu ihrer Herstellung erbracht werden müssen, der Preis der Arbeit und der Rohstoffe und der Arbeitsmittel. Doch dieser erscheint auf dem Markt nicht als Kostpreis, weil der Markt selbst nur aus dem Tauschverhältnis der Waren gegen Geld besteht. Er bestimmt aber den Wert, der hinter allen Preisen wirksam ist, eine Größe, die sich nur hinter dem Rücken der Menschen ergibt. Wie kann aber dieser Wert überhaupt allgemein gültig sein, eine gesellschaftlich wirksame, also wirkliche Wertgröße darstellen, die sich im Austausch von Waren auch bewährt und bewahrheiten kann? Wer Geld hat, sagt man, der sei auch reich. Und von der Anschauung her stimmt das ja auch, doch wodurch er reich ist, das ist eigentlich gar nicht das Geld als eine Wertsumme, über die er verfügen kann, sondern das Recht, dass er durch diese Wertsumme hat, das Recht, sich etwas anzueignen, das er sich einkauft, egal was er verkauft hatte, bevor er einkaufen kann. Jedenfalls versichert ihm das Recht, das durch den Geldwert der Währung auch staatlich abgesichert ist, dass er kaufen kann, was sich ihm zum Kauf bietet. Geld ist die Form, worin gesellschaftlicher Reichtum festgehalten ist, der sich als reines Wertquantum darin verhält. Doch dieses Wertquantum ist nicht so fest, wie es erscheint. Das wissen die Geldbesitzer auch alle und deshalb legen sie es lieber an, als dass sie es in ihrer Tasche rumtragen oder im Strumpf verstecken. Geld ist nur so viel wert, wie es den Wert der Waren auf dem Markt auch einlösen kann, was also als Produktmenge und Anlagevermögen ihm gegenübersteht. Für sich ist es nur eine Zahl und deshalb kann man auch auf die Idee kommen, diese Zahl sei als Geldschein bloß vom Staat vorgestreckt, damit man damit kaufen kann. Doch in Wahrheit ist das umgekehrt. Der Schein deckt nur Wertgrößen, die bereits produziert worden waren, die es also schon gibt und denen gegenüber sich der verschuldet, der den Geldschein zur Hand hat, der also einen Schuldschein hernimmt, um etwas zu erhalten, was er nötig braucht. Er wird zum Schuldner an einem gesellschaftlichen Vermögen, das bereits produziert ist und für das er deshalb auch etwas beibringen muss, um daran teilzuhaben. Weil die meisten Menschen aber nichts von bleibendem Wert haben, ist das meist seine Arbeitskraft, die er einsetzen muss, um die Dinge des Lebens auch für sich zu erwerben, die andere vor ihm schon produziert hatten. Soweit die Arbeit also auch erbracht wird und ökonomisch so funktioniert, dass sie ihren Wert, also das, was sie zum Leben braucht, auch einbringt, könnte dann das ganze Schuldverhältnis auch wieder ausgeglichen werden, wenn man davon absieht, dass andern Tags, wenn der Hunger wieder hochkommt, dasselbe von vorne beginnt. Doch das Ganze hat einen zusätzlichen Pferdefuß. Geld kann sich als Wertform des Sozialprodukts nur in seinem Wert erhalten, wenn sich auch der darin aufgehäufte Reichtum erneuert, sich im Verbrauch auch reproduziert. Und weil auch der wertmäßig nur darstellt, was Arbeit erbracht hat, und weil er in der Produktion auch zum Teil verschlissen wird, ist die ganze Sache etwas komplizierter. Geld kann nämlich seinen Wert nicht halten, wenn es nicht auch als Geldwert erneuert wird. Für sich ist es bloße Form, die ihrem Inhalt nach nichts Wirkliches ist und die dahin schwindet, sobald ihre inhaltliche Erneuerung nicht mehr funktioniert.
O Falada, die du hangest, ein Pferd klagt an.
Ich zog meine Fuhre, trotz meiner Schwäche. Ich kam bis zur Frankfurter Allee. Dort denke ich noch, oje, diese Schwäche. Wenn ich mich gehen lasse, kann's mir passieren, dass ich zusammenbreche. 10 Minuten später lagen nur noch meine Knochen auf der Straße. Kaum war ich da nämlich zusammengebrochen, der Kutscher lief zum Telefon, da stürzten aus den Häusern schon hungrige Menschen, um ein Pfund Fleisch zu erben, rissen mit Messern mir das Fleisch von den Knochen. Und ich lebte überhaupt noch und war gar nicht fertig mit dem Sterben. Aber die kannte ich doch von früher, die Leute, die brachten mir Säcke gegen die Fliegen doch, schenkten mir altes Brot und ermahnten meinen Kutscher, sanft mit mir umzugehen. Einst mir so freundlich und mir so feindlich heute. Plötzlich waren sie wie ausgewechselt. Ach, was war mit ihnen geschehen? Da fragte ich mich, was für eine Kälte muss über die Leute gekommen sein. Wer schlägt da so auf sie ein, dass sie jetzt so durch und durch erkaltet? So helft ihnen doch und tut es ihnen Bälde, sonst passiert euch etwas, was ihr nicht für möglich haltet.
Warum Geld seinen Wert nicht halten kann. Die Grenznutzentheorie hat sich aus den Bedürfnissen der Menschen zu begründen versucht, was doch Geld auch sehr sympathisch, so subjektiv bekömmlich machen könnte. Sie ist relativ leicht aufzufassen, weil sie im Grunde nur eine Vorstellung ist, die aber in der blanken Wirklichkeit versagt, weil die meisten Menschen kein Geld lange besitzen, um beliebigen Bedürfnissen zu frönen, sondern vor allem dafür arbeiten müssen, um Lebensmittel kaufen zu können, die ihnen lebensnotwendig sind. Der Bedarf des einen ist die Macht des anderen, der die Mittel besitzt, die nachgefragt werden. Doch solche Nachfrage ist keine Frage, es ist schlichte Notwendigkeit, deren Vollzug den bereichert, der sie nicht hat und der dadurch die Freiheit hat, sich anzueignen, was anderen nötig ist, ihre Kraft für sich einzunehmen, um ihre Ohnmacht zu verstärken. Der bedürftige Mensch wird zum Knecht seiner Not, weil und solange der besitzende Mensch zum Hüter eines ihm entfremdeten Reichtums ist, einem Reichtum, der gesellschaftlich erzeugt und privat angeeignet wird. Geld ist notwendig ungerecht, weil es gesellschaftliche Macht in fremder Hand darstellt. An dieser Macht der Entfremdung lässt sich durch das Palaver in den Parlamenten und dem Zuspruch der Kirchen und der Sittenwächter nichts ändern, weil Geld eben einen Wert darstellt, der für die Menschen gar nicht wirklich existieren kann, weil es letztlich einer von ihren gesellschaftlichen Beziehungen abgetrennten Rechtsform, dem Recht auf Privatbesitz, beruht. Und das kann nicht anders sein, solange es den Warentausch gibt, solange also Werte an Sachen ausgehandelt werden, die ein Wachstum an Wert wuchern lassen müssen, solange sich Menschen nicht durch ihre Sachen menschlich aufeinander beziehen können, nicht füreinander arbeiten und einander bedürfen. Nicht ganz so leicht zu begreifen ist daher, warum der Tanz um den Geldwert immer noch anhält, ein so unaufhörlicher ist, wodurch das Geld objektiv immer wieder zugrunde geht, wenn es sich nicht durch die Arbeit der Menschen bereichern kann. Der Wert des Geldes als Zahlenwert, als identisches Quantum von veränderlicher Größe, muss sich permanent in den Preisen bilden, während sein Wert zugleich durch sie dargestellt werden muss. Es ist als Zahlungsmittel relativ zu den Waren, die es eintauscht, als Kaufmittel aber absoluter Maßstab der Preise. Wert, der die Waren relativ zu einer allgemeinen Wertsumme bewertet, einer Preissumme, die nicht wirklich existieren kann, weil sie nur aus einer durchschnittlichen Wertgröße besteht. Allgemein verstanden gibt es Geld nur in der Form des Sozialprodukts, in welchem sich der Reichtum der Warensammlung darstellt, der von den Menschen erzeugt wurde und erzeugt wird. Aber als Maß des Geldes kann der Geldwert nur flüchtig sein. Die Menschen erzeugen Wert, der sich nach jedem Tauschakt auch wieder verflüchtigt, der aus der Produktion entstanden ist, auf dem Markt als Preis der Waren auftritt und nach deren Abkauf im Konsum wieder untergeht. Als menschlicher Reichtum ist er auf dem Warenmarkt immer nur Moment einer ständig wechselnden Beziehung von Werten, die allgemein selbst schon die Auflösung des darin aufgehäuften Wertes betreiben. Das Geld mag als Kaufmittel eine Preissumme von Waren darstellen und von daher auch Maßstab der Preise sein, es kann sich aber nicht selbst als Zahlungsmittel bewerten, sondern muss sich in den Tauschverhältnissen, in den wechselseitigen Werten ständig als Wertmaß beweisen, um tatsächlich auch, wenn auch verschwindend, einen Wert zu haben. Und das zeigt Geld als eine inadäquate Form des Reichtums auf, der als handfestes Produkt auf dem Markt nur repräsentativer Wert sein kann. Ihm geht es wie den Politikern und Politikerinnen der repräsentativen Demokratie. Sie werden durch Auswahl bestimmt, um dann zu tun, was allgemein staatlich nötig ist. Als allgemeine Form versagt solche Politik genauso wie das Geld, das sie hüten soll, weil darin alles, was quantitativ bestimmt war, qualitativ einer Wirklichkeit gegenübersteht, die mit dem Quantum als solchem gar nichts zu tun hat, das als Geld in der Tasche oder auf dem Preisschild an der Ware auftritt. Geld bleibt nur dadurch Geld, dass es identisches Quantum für sich bleibt, indem es veränderlichen Wert repräsentiert.
Grusches Lied. Vier Generäle.
Vier Generäle zogen nach Iran. Der erste führte keinen Krieg. Der zweite hatte keinen Sieg, dem dritten war das Wetter zu schlecht, dem vierten kämpften die Soldaten nicht recht. Vier Generäle und keiner kam an, so, 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 so. Sassorowakize marschierte nach Iran, nach Iran. Er führte einen harten Krieg, er hatte einen schnellen Sieg. Das Wetter war ihm gut genug und sein Soldat sich gut genug schlug. So, 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 Rowakize ist unser Mann, vier Generäle und keiner kam an, keiner, keiner kam an.
Geld ist ein gesellschaftlich wirksames Verschuldungsprinzip. Die Menschen mögen sachlich austauschen, was sie wollen, ihre Arbeit aufeinander beziehen, wie es nötig ist. Allgemein bewertet wird ihr Verhältnis in der Marktwirtschaft nur durch Geld, und dieses ist auch die einzige gesellschaftliche Form ihrer Verhältnisse im Kapitalismus. Geld ist nicht einfach eine Sache, sondern ein Verhältnis, ein Lebensverhältnis sogar, das in allen gesellschaftlichen Beziehungen auf den Waren- und Geldmärkten sachlich, relativ und absolut zugleich wirksam ist, weil es alle Verhältnisse der Menschen durch den Wert bestimmt, den Waren und Geld haben. Sie also gesellschaftlich darin in die Pflicht nimmt. Gesellschaft wird durch die Geldverhältnisse selbst zu einem Schuldverhältnis, in welchem die Menschen nur existieren können, wenn sie hierfür etwas ihnen Fremdes erbringen, einen Wert, der nicht der ihre sein kann, der sie aber zumindest privatim und ganz für sich leben lässt, wenn sie dafür arbeiten. Die ungerechte Verteilung des Geldes, die Spaltung zwischen Arm und Reich, ist nichts anderes als die Aufspaltung seines Werts aus vergangener Produktion zwischen denen, die sich damit reproduzieren müssen, und denen, die damit ihre Produktion finanzieren können, um Mehrwert abzuschöpfen. Geld für sich genommen ist nichts Wirkliches, keine wirkliche Sache und hat daher auch gar keinen wirklichen Wert, sondern bewegt sich wertmäßig zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen Reproduktion und Produktion, Reproduktion durch Schuldenabgleich der Menschen gegenüber dem Geldreichtum des Kapitals und Produktion von Kapital durch Kredit auf die Zukunft. Die Verteilung von Geld ist daher auch kein positives Recht auf Anteil am Sozialprodukt, sondern das schlichte Recht, das einem zuteil wird, wenn man seine Schuld bezahlt hat, wenn man zur Arbeit geht, nicht um etwas zu erzeugen und weiterzubringen, sondern um zu bleiben, was man ist, während der Geldbesitzer fortwährend sich ändern kann, je nachdem, was seinem Geld an Wert, an Verfügungsmacht zugefügt wird oder ihm auch manchmal vor der Nase zerplatzt. Die Geldform ist ein Fetisch, an dem sich alle Aufwendungen treffen, die erbracht werden und über den der Geldbesitzer so verfügt, wie er will, weil es in seiner Privatmacht steht. Meist verfügt er allerdings so, wie es der Rationalität des Geldbesitzes entspricht, weil damit aus Geld immer mehr Geld werden kann und aus Geldbesitz auch der Besitz an Sachwerten akkumuliert wird. Das Erste, was man von der Macht des Geldes zu spüren bekommt, ist natürlich die Ungerechtigkeit seiner Verteilung und die sich fortwährende Steigerung der Ohnmacht der Menschen, welche keins besitzen. Doch das wesentliche Problem des Kapitalismus ist nicht diese Ungerechtigkeit für sich, sondern vor allem deren Grund, die Verwertung allen Lebens zum Zweck der Wertbildung, die sich seit Jahrhunderten steigernde Ausbeutung von Mensch und Natur, welche der Logik einer barbarischen Produktionsweise folgt. Warum das so bleibt, solange der Tauschhandel mit Waren die gesellschaftlichen Verhältnisse bestimmt, solange also die Marktwirtschaft das herrschende gesellschaftliche Verhältnis ist, das will ich das nächste Mal an der Verdinglichung der Kultur diskutieren unter dem Titel »Wie das Geld das Leben der Menschen auf den Kopf stellt«. Das war's dann wieder für heute. Wie immer könnt ihr diese Sendung nachhören oder nachlesen auf der Website kulturkritik.net. In der Diskussion ums Geld können alle, die daran interessiert sind, einsteigen, mitdiskutieren und die Sendung mitgestalten. Wir werden uns einmal im Monat dazu treffen. Mehr erfahrt ihr, wenn ihr euch in der Münchner Mailingliste der Kulturkritik eintragt. Ihr müsst nur auf der Kopfleiste auf Diskussionen klicken und dann die Münchner Kulturkritik-Diskussionsliste aktivieren. Hoffentlich machen da recht viele LoRa-Hörerinnen und Hörer mit, und dann bis zum nächsten Mal also.